Die Kesp hat dann auch gefunden, das ist irgendwie ein grosser Familienstreit, da kommt gar niemand den Vorsorgeauftrag über, sondern es gibt einen externen Beistand.
Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Todesfall, ein Erbe, ein Erbschaftsvertrag und trotzdem gibt es Streit, enormen Streit. Dennis Frosch, dein Artikel heißt Anatomie eines Erbschaftsstreits und das ist eine gute Zusammenfassung von einem Fall in der kürzesten Form. Und darin geht es Schritt für Schritt um einen Streit, der zwischen Kindern ausbricht und zwar wegen einem Erbe. Wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, es geht um die Familie Peters, um den Vater Erwin, seine Frau und vier Kinder. Aber zuerst mal zu dieser Hauptfigur, das ist der Vater, der Erwin.
Genau, der Erwin, der ist Hauptfigur, kommt aber nur ganz am Anfang vor, weil er ist schon sehr alt. Er ist sozusagen der Patron von dieser Familie, die vier Kinder. Seine Eltern sind aus Italien eingewandert, er lebt am Vierwaldstättersee, beziehungsweise hat dort gelebt, hat eine Sägerei gehabt, ist sehr erfolgreich gewesen. Hat einen humanitären Club mitgegründet, ist ein respektierter Teil von der Gemeinschaft dort und ist aber vor 2 Jahren gestorben, im stolzen Alter von 102.
Also ein sehr erfülltes Leben und auch eine volle Arbeit. Er stirbt, er hinterlässt einiges, aber er hat vorgesorgt.
Er hat schon 30 Jahre vor seinem Tod eigentlich einen Erbvertrag aufgesetzt und alle möglichen anderen Verträge auch. Ein Schenkungsvertrag ist dort, später schon ein Vorsorgevertrag dazugekommen. Also er hat wirklich vorgesorgt, dass sein Erbe, das beträchtlich ist, dann, dass da kein Streit ausbricht unter den Kindern.
Ein beträchtliches Erbe, sagst du, können wir mal ein bisschen ausdeutschen, was denn das bedeutet?
Ja, also da war einerseits seine Sägerei gewesen. Die hat er eben vor 30 Jahren, als er den Erbvertrag aufgesetzt hat, hat er schon seinen einen Sohn vermacht, der hat sie übernommen. Und der Sohn ist dann auch vom Erbvertrag ausgeschlossen worden, weil er seinen Anteil schon bekommen hat. Und dann hat es Immobilien, Wertschriften, Bargeld, alle möglichen Sachen, die insgesamt auf etwa 12 Millionen Franken gekommen sind.
Also nicht gerade unbeträchtlich, das Ganze?
Ein rechter Batzen, ja.
Ein rechter Batzen. Und jetzt hinterlässt er also zuerst einmal seine Frau und dann vier Kinder. In einem ersten Schritt, wer erbt? Das sind vier Kinder und die Mutter.
Also der erste Teil vom Erbe, der ist schon vor 30 Jahren ausgezahlt worden, wo beide noch am Leben gewesen sind und das ist nämlich die Sägerei gewesen. Die ist an den Sohn gegangen, an einen Sohn. Der hat die vor 30 Jahren übernommen und ist dann aber auch vom Erbvertrag ausgeschlossen worden. Das heisst, er hat seinen Teil schon bekommen und beim Tod vom Vater kommt er nicht mehr über. Auch beim Tod von der Mutter nicht.
Und dann geht einfach der ganze Anteil wird einfach durch 3 geteilt.
Zuerst geht er an die Mutter, sie ist Alleinerbin und wenn sie verstirbt, dann geht der Rest gleichmäßig aufteilt an die 3 Töchter.
Okay. Und die Mutter, die ist auch schon recht betagt und hat das Problem.
Genau. Die ist jetzt Mitte 90 und vor ein paar Jahren an Demenz erkrankt und ist dementsprechend auch nicht mehr handlungsfähig.
Und in so einem Fall kommt man Vorsorgebeauftragte oder einen Beauftragten über. Wer ist das?
Theoretisch, ja. Es ist ein Vorsorgeauftrag erstellt worden vor ein paar Jahren. Und zwar ist der an die Tochter gegangen, an die Michelle. Im Fall von der Handlungsunfähigkeit von der Mutter sollte sie das Geschäft oder für ihre Mutter sorgen. Nur leider ist der nie ausgelöst worden, beziehungsweise erst vor kurzem. Da kommen wir jetzt, glaube ich, gerade dazu, weil es wird nämlich unglaublich kompliziert. Also am Anfang, wo der Vater gestorben ist, ist sie noch nicht die Vorsorgebeauftragte gewesen von der Mutter.
Weil die Mutter noch handlungsfähig war in dem Moment.
Sie ist theoretisch nicht mehr handlungsfähig gewesen, aber sie ist noch nicht von einem Arzt als nicht handlungsfähig eingestuft worden.
Okay. Genau. Und jetzt geht es weiter, Schritt für Schritt. Jetzt gibt es nämlich einen Erbschein.
Genau. Am Anfang ist eigentlich alles relativ gesittet abgelaufen. Also es hat einen Erbschein gegeben, der ist bestellt worden, hat auch niemand Einsprache erhoben. In dem Erbvertrag war, wie gesagt, alles klar gewesen. Und ja, am Anfang hat es eigentlich so ausgesehen, als würde da alles relativ geregelt ablaufen.
Und dann?
Dann sind ein paar Monate vergangen und es ist ein Brief gekommen von der einen Schwester, nämlich von der Hanna, beziehungsweise von ihrem Anwalt an die Bank. Und zwar hat der Anwalt gefordert, dass man das Vermögen, dass man eine Sicherstellungspflicht erstellt. Da haben jetzt nicht gewusst, was es ist. Eine Sicherstellungspflicht heisst, beziehungsweise der Anwalt hat argumentiert, dass sie Angst haben, dass die Tochter, die andere, Michelle, die Schwester von der Hanna, und die Mutter das Geld verprasset. Und dass nachher nichts mehr übrig bleibt. Und eine Sicherstellungspflicht würde dem entgegenwirken, indem man verpflichtet dazu wird, dass wir das Geld nicht verprassen, sondern nur verwalten.
Mhm. Es wird schon komplizierter in dem ganzen Fall. Und es muss das ein bisschen auch wie in einem Klischee, also das, was man sich so sagt, bei Erbschaften mit mehreren hinterbliebenen Kindern, wird immer gestritten offenbar. Wie sieht das jetzt aus? Also kurz zusammengefasst, endlose Streiterei.
Mittlerweile ist es so, dass es Verfahren hängig sind bei 6 verschiedenen Gerichten und Beschwerdeinstanzen in 2 verschiedenen Kantonen. Und es ist wirklich alle gegen alle. Also es ist Anwalt gegen Schwester, Schwester gegen Schwester, gegen Brüder, Unterlassungserklärungen, Verleumdungserklärungen, oder wirklich alles. Alles, was man sich vorstellen kann.
Ich habe gesagt, es töne wie ein Klischee. Es gibt natürlich ganz viele Todesfälle und Erbschaftsstreitereien in der Schweiz. Gibt es da irgendeine Statistik dazu?
Ja, es gibt eine, die ich gefunden habe, die gesagt hat, dass es 10'000 Familien gibt ungefähr in der Schweiz, die wegen Erbschaft verstritten sind miteinander.
Mhm, das ist ein rechter Haufen. Jetzt, Katharina Sigrist vom juristischen Beraterteam vom Beobachter, wir haben jetzt einen Fall mit einem Mann, wo man eigentlich so das Gefühl hat, eigentlich hat er alles richtig gemacht. Er hat schon ganz lang, bevor er gestorben ist, tatsächlich angefangen, das Ganze zu regeln, seine Nachfolge zu regeln. Und eigentlich dachte man, er hat alles richtig gemacht und trotzdem gibt es Probleme. Ja, wie ist so etwas möglich?
Ja, also ich glaube, er hat alles richtig gemacht. Er hat einfach nicht können vorausgesehen, dass es dann wegen dieser Verwaltung von diesem Nachlassproblem gibt. Und das kommt sehr häufig vor. Vor allem auch unter Geschwistern, wenn man sich eben langsam nicht mehr vertraut und wirklich das Gefühl hat, jemand profitiert auf Kosten der anderen. Und das ist so passiert.
Ja. Jetzt, ich meine, es hätte ja auch können sein, dass er beim Erbvertrag irgendeinen Fehler macht. Also jetzt mal ganz generell gesprochen, wie kann man dann Fehler vermeiden bis in so einem Fall?
Ich glaube, man kann keinen Fehler vermeiden. Also ich glaube, er hat da ja alles vorgesorgt. Aber was dann die Erben? Also es kommt dann niemand, das Gericht oder eine Polizei, und setzt den Erbvertrag durch, so wie er das hat vielleicht vorausgesehen will. Sondern die Erben müssen sich untereinander einig werden. Und wenn man sich dann da eben misstraut und gegenseitig mit Klagen eindeckt, dann kann das kein Erblasser verhindern.
Mhm, eben, und der Erbscheid, hat es auch keinen Einspruch gegeben, wo der erlassen worden ist?
Nein.
Jetzt KESB spielt in dem ganzen Fall auch noch eine Rolle.
Genau. KESB, die ist ungefähr ein Jahr, nachdem der Streit angefangen hat, auch ins Spiel gekommen. Und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen, es ist eine externe Vermögensverwaltung eingesetzt worden, nachdem die eine Schwester eben die Sicherstellungspflicht gefordert hat. Weil die Bank hat gefunden, das ist ein grosses Chaos. Und wir tun jetzt eine externe Firma damit beauftragen, um das Erbe zu verwalten. Und das hat deren Tochter, der Michelle, die das eigentlich immer gemacht hat, das Finanzielle, sie ist auch Unternehmensberaterin, die hat das schon immer gemacht und das hat sie extrem gestört, dass die externe Firma da beauftragt worden ist. Aber sie hat eine Idee gehabt, und zwar hat sie dann den Vorsorgeauftrag gegeben, der gesagt hat, dass wenn die Mutter nicht mehr handlungsfähig ist, dass sie dann wieder das Ruder übernimmt. Also ist sie zu der KESB und hat eine Gefährdungsmeldung gemacht. Und ist mit ihrer Mutter auch zum Arzt und hat sie als nicht handlungsfähig einstufen lassen. Mit dem Ziel, dass sie eben nachher wieder so wieder an die Kontrolle kommt. Nur leider ist das hinten rausgegangen, weil der Anwalt von dieser anderen Schwester, von der Hanna, wo das ganze Chaos angefangen hat, der hat nachher den KESB einen Brief geschrieben. Das ist ein 18-seitiger Brief, wo halt wirklich allerlei drin steht, dass die Michelle Geld veruntreut, dass sie einfach nicht gut ist für die Mutter, dass sie belästigt mit Hunderten von Mails. Und die KESB hat dann auch gefunden, das ist irgendwie ein grosser Familienstreit, da kommt gar niemand den Vorsorgeauftrag über, sondern es gibt einen externen Beistand. Das heisst, am Schluss hat es eine externe Vermögensverwaltung gegeben und einen externen Beistand.
Also ganz viele Instanzen kümmern sich um den Fall, es ist alles kompliziert und die eine antwortet mit allen juristischen Mitteln. Kurz zusammengefasst.
Genau.
Wo sie irgendwie findet, wo sie könnte zur Anwendung bringen.
Ja, und das Problem an dieser ganzen Sache ist auch noch, also ich zumindest habe während meiner Recherche nicht wirklich herausgefunden, wer jetzt im Recht ist und wer nicht. Weil die haben sich so eingedeckt mit Anschuldigungen, man kommt einfach nicht mehr raus. Also für den Artikel habe ich lange mit der Michelle geredet, sie ist eigentlich auch die Hauptprotagonistin. Und am Anfang habe ich gedacht, sie wäre im Recht. Dann habe ich auch mit dem Anwalt geredet, obwohl der mich in meinem zweiten Satz bedroht hat, dass wir ja nichts veröffentlichen dürfen, was er mir sagt. Aber letztlich ist dann ein Bild rausgekommen, wo einfach nicht ganz klar war, wer ist im Recht und wer nicht. Die Michelle hat wirklich, die schreibt etwa 10 E-Mails am Tag mindestens an alle, wo sie allen erklärt, dass sie im Recht ist und wieso die anderen falsch liegen. Und der Anwalt kontert mit Drohungen und mit, es ist einfach, man weiss schlussendlich einfach nicht, wer hat Recht und wer nicht.
Mhm. Was mich eigentümlich dünkt, ist, dass das Ganze so eigentlich recht simpel angefangen hat und am Schluss dann so in einem Chaos endet, dass du am Schluss über Sachen redest, die eigentlich gar nicht wichtig sind für die Verteilung vom Erbe. Du bist schon gar nicht mehr ganz anders. Du bist irgendwie bei «Ich trau dir nicht», «Du machst es nicht richtig» und so weiter und so fort. Das dünkt mich auch so etwas Erstaunliches an dieser ganzen Angelegenheit.
Ja, vor allem, wenn man ja eigentlich alles geregelt hat am Anfang, oder?
Mhm. Das ist ja... Ja, aber es ist einfach nichts, was jetzt ganz unüblich wäre. Ich glaube, das kommt noch ganz häufig vor. Und ich glaube, Kesp hat das einzig Richtige gemacht. Also es wäre ja absurd, wenn man da jetzt würde, jemand, wo man so misstraut, jemand von diesen 4 Geschwistern, da so eine grosse Handlung macht mit einem so einem Vorsorgeauftrag. Ja. Also dann muss fast jemand Unabhängiges sein, der das ein bisschen mit mehr Abstand kann anschauen kann.
Wie so eine Schlichtungsstelle, die irgendwie versucht, es eigentlich richtig zu machen für alle.
Ja, oder einfach jemand Neutrales. Also wenn das Vertrauen so zerbrochen ist, man so nicht mehr der Schwester vertraut, dann bringt es ja sicher nicht, wenn man da die Michelle da weiter am Ruder lässt.
Das regt die Michelle natürlich unglaublich auf, weil sie sagt, das war natürlich Taktik gewesen von Anfang an, von dem Anwalt, zum Zwietracht säen und irgendwie Unsicherheit schüren. Und er hat jetzt einfach sein Ziel erreicht. Und man kommt ja eigentlich fast zu keinem anderen Verdikt mehr, wenn man das anschaut. Man muss ja fast sagen, das ist eine zu grosse Streiterei, da sind alle befangen, man muss irgendwie jemanden externes beauftragen.
Mhm. Und die beiden Schwestern, die reden nicht mehr miteinander?
Gar nicht. Mhm. Also die eine Schwester, eben die Hanna, hat auch wo das Kontaktverbot gegenüber der Schwester, gegenüber der Michelle. Aber die Michelle schreibt ihr immer noch sehr viele Mails.
Aber sie sind trotzdem irgendwie am Anfang von dieser Geschichte eigentlich gut auskommen miteinander, die beiden Schwestern.
Ja, noch ein paar Jahre vorher sind sie zusammen in der Ferien gewesen, habe ich Bilder gesehen und sind eigentlich also eine ganz normale Beziehung gehabt. Mhm. Und dann ist das sehr schnell bergab gegangen nach dem Tod vom Vater.
Hast du denn mit allen Parteien reden können?
Ich habe mit der Michelle geredet und mit dem Anwalt von der Hanna, aber eben den habe ich nicht dürfen zitieren. Aber so
und Hanna selber Seite. Nicht?
Nein, die hat nicht wieder reden. Es ist nur über den Anwalt gegangen.
Der Familienstreit ist bis heute nicht geklärt?
Nein.
Und die Geschichte ums Erbe auch nicht?
Nein.
Gibt es irgendwie eine Aussicht auf das Ende von dieser Geschichte?
So wie ich die Geschichte verlassen habe, nein, bis jetzt nicht. Also da ist wirklich ein grosser Trümmerhaufen hinterlassen worden.
Mit ganz vielen Kosten auch. Kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie einfach massiv Geld gekostet hat, die ganze Angelegenheit. Und Nerven dazu natürlich. Und Familienbeziehung auch noch.
Geld und Nerven. Also allein die externe Verwaltung von dem Erbe kostet, oder du glaubst, 350 Franken in der Stunde verrechnen. Also ist ein teurer Spass.
Hast du als Journalist jemals so einen Fall noch zu beschreiben gehabt?
So etwas Kompliziertes nicht, nein. Also ich habe schon viel gesehen, aber das ist wirklich ich habe noch nie auch so einen Fall gehabt, wo es so unklar war, wer jetzt eigentlich im Recht ist oder wer nicht. Also letztlich war wirklich nur eine totale Verwirrung da gewesen und man hat einfach nicht mehr gewusst, wer recht hat und wer nicht.
Dennis, ein sehr komplizierter Fall ist, und der hat bei dir gelandet überhaupt? Wer hat sich bei dir gemeldet?
Ja, die Michelle, die hat sich bei uns gemeldet, weil sie gefunden hat, dass sie im Unrecht ist.
Mhm.
Und das hat sich auch durch die ganze Geschichte gezogen. Die Frau hat einen ganz starken Gerechtigkeitssinn und sie ist unglaublich fest überzeugt davon, dass sie recht hat. Und wenn sie so fest davon überzeugt ist, schreibt sie allen hunderte Mails. Also ich habe noch nach Veröffentlichung von dem Artikel sehr viele Mails von dieser Frau bekommen. Und wo sie einfach in riesigen Brief erklärt, warum sie recht hat und warum man ihr glauben soll und warum ihr Unrecht da wurde ist. Was sie natürlich nicht sympathisch macht. Es gibt zum Beispiel noch eine Geschichte, sie hat ganz viele Leute in dieser Gemeinde mit Mails zugedeckt, die nichts mit dem Fall zu tun haben. Es gibt zum Beispiel einen Regierungsrat, wo sie wohnt. Der hat sie auch, man kann es nicht anders sagen, belästigt. Und er hat sie jetzt angezeigt, weil er hunderte Mails von ihr bekommt, wo er mit allem Möglichen beschimpft wird.
Mhm.
Und das macht sie bei ganz vielen Leuten. Und eigentlich wollte ich ihr glauben. Und wenn ich so all die Dokumente anschaue und mit dem ganzen Fall, dann tendiere ich eigentlich dazu, dass sie eher im Recht ist.
Mhm.
Aber es ist einfach mega schwierig, weil die Frau ist nicht einfach.
Und du, Katharina, aus der Sicht von der Juristin, wer hat denn jetzt Recht?
Ja, ich glaube, es geht einfach nicht um Recht und nicht Recht haben. Es geht ja darum, dass das, die Mutter, die nicht mehr handlungsfähig ist, irgendwie geschützt ist in ihren Interessen und ihrem Vermögen und zu ihrem Wohl irgendwie gehandelt wird. Und ich glaube, da kann man jetzt den Cash vertrauen, dass das in externen, neutralen Händen ist. Und das geht überhaupt nicht um Recht und Gerechtigkeit, sondern nur, dass sie irgendwie geschützt ist vor Eigeninteressen. Also ich würde sagen, einfach mal Ruhe lassen.
Ich weiß nicht, ob Michelle das kann. Sie sieht es eben auch nicht als Familienstreit. Das ist auch noch so etwas Lustiges. Ich habe sie dann darauf angesprochen, ob ihr das nicht leid tut, dass die Familie so zerbricht. Und sie hat dann gemeint, es gäbe keinen Familienstreit, es gäbe nur Verträge, die nicht eingehalten worden sind. Das habe ich eine interessante Sichtweise gefunden von dieser ganzen Sache.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter, Produktion Erik Facco und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 8. November 2024. Bei Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns an podcast@beobachter.ch.